Immer wieder werden wir identifiziert. Und ich habe heute einige Leute, die ich draußen begrüßt habe oder die ich hier drin sehe, identifiziert. Habe sie wiedererkannt. Und es wird ja immer wieder unsere Identität festgestellt. Ich habe hier meinen Reisepass mitgebracht. Und viele von uns sehen ja auch im Internet immer wieder, da muss man seine Benutzerdaten eingeben, seinen Namen und sein Passwort und identifiziert sich auch dadurch. Und es wird immer wieder verglichen damit. Also wenn ich mein Foto da im Pass anschaue, ja, da hat sich ein bisschen was verändert seitdem. Aber es wird verglichen, ist es der oder diejenige, die da drin ist, ist es wirklich die Person? Kann man sie identifizieren? Welche Identität hast du? Oder auch letztendlich, wenn wir uns im Internet anmelden, dann geht es auch da drin. Ist es derjenige oder diejenige, die es sein sollte? Einige von uns kennen sich ja mit Hackern und so weiter aus. Und da geht es dann, da wird diese Identität plötzlich verfälscht. Jemand gibt vor, dass er der ist, der eigentlich gar nicht ist. Und ich glaube, viele haben das schon erlebt, dass da plötzlich in eurem Namen irgendwelche E-Mails verschickt werden oder was weiß ich alles. Oder auch beim Geld. Es ist nämlich gut, wenn man weiß beim Geld, was für Sicherheitsmerkmale sind da dran. Das ist gut, wenn man weiß, wie das Geld ausschaut, um dann richtiges Geld von falschem unterscheiden zu können. Weil, und sozusagen das Richtige zu identifizieren. Identifizieren, Identität kommt von dem lateinischen idem, derselbe. Und es ist interessant, dass es um Ähnlichkeiten und auch um Unterschiede dann, die festgestellt werden oder identifiziert werden sollen. Und letztes Mal ging es um Hingabe. Dieses Mal geht es, wie könnte es auch anders sein, um unsere Identität als Christen. Und so wie bei dem Geld, auch ist es gut, das zu verstehen, unsere Identität, und dadurch auch es ein bisschen leichter zu haben. Ja, wer sind wir überhaupt? Es hat mich bewegt, und wir teilen ja dieses Schicksal von Österreich und Deutschland mit der Regierung. Das scheint irgendwie nicht so leicht zu sein. Und ich habe mir gestern angeschaut, die Grünen, die haben jetzt einen Parteitag gehabt. Und die Parteivorsitzende hat gesprochen und es war interessant für mich, seit 1986, 31 Jahre, waren die Grünen bei uns im Parlament. 31 Jahre. Und jetzt sind sie nicht mehr im Parlament vertreten. Und ich habe mich gefragt, so bei dieser Vorbereitung auf die Predigt, ja, was ist denn da auch mit Identität? Ich glaube, das ist in einer gewissen Findungsphase. Es hat sich rundherum auch in der Partei wohl einiges verändert. Und 31 Jahre, drei Jahrzehnte ist eine lange Zeit. Ich möchte mit euch weit zurückgehen, heute auch bis an den Anfang. Zunächst einmal, und wer Bibel hat, kann gerne mitlesen, in 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Ich schlage es auf, es war zwar eine der ersten Stellen, die ich auswendig gelernt habe, Aber das ist immer gut. So wie die Edith bin ich auch immer ein bisschen nervös, obwohl ich das schon nicht zum ersten Mal mache. Und da steht, daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Und ich sehe da, wenn ich in eure Gesichter schaue, dann sehe ich einige, die neu geworden sind. Ja, wie meint denn das das? In Christus, neue Identität, neue Schöpfung, neue Kreatur. Übrigens kommt in Christus über 300 Mal im Neuen Testament vor. Und die Frage für mich ist, oder für uns heute Morgen ist, was ist dieses in Christus sein? Weil das ist nämlich wichtig für das, was in unserem Text oder in unserem Thema auch ist. Um in Christus geht es um eine Beziehung. Und zwar um welche? Um eine lebendige Beziehung. Offensichtlich war vorher was anders. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, wir sind ein neues Geschöpf. Jetzt kennen ja manche von euch vielleicht, also bevor sie Christen geworden sind, und wenn ihr euch anschaut, also ich kenne euch immer noch, seid immer noch als der oder diejenige erkennbar. Das heißt, was wird bei dem in Christus sein anders? Offensichtlich ist es nicht der Körper, weil der ist immer noch gleich. Das heißt, mittlerweile bin ich etwas gut genährt. Also das heißt, man sieht immer noch, bin immer noch etwas übergewichtig, auch wenn ich eine neue Kreatur habe. Bitte? Das ist meine Selbstwahrnehmung. Ich kann euch bestätigen, die Waage nimmt es auch wahr. Aber was ist anders? Und zwar ist was Neues geworden, nämlich es gibt den Körper. Und nachdem der Körper offensichtlich nicht neu ist, wie wir alle bestätigen können, muss es der Geist sein, der menschliche Geist. Dazu kann man in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, 1. Thessalonicher 5, Vers 23 lesen. Und zwar steht dort, wo Paulus für die Thessalonicher betet, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also dieser Abschnitt, nämlich er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, vollständig, möge euer Geist, Seele und Leib. Also wir lernen daraus, es gibt einen Leib, das haben wir schon gesehen, der ist sichtbar, man wird sie gut erkennen, ja, lächelt, müde, schlank, nicht so schlank, all das ist sichtbar. Dann gibt es die Seele, da wird es schon ein bisschen schwieriger zum Sehen, aber das ist sind unsere Gefühle, unser Denken. Und dann gibt es eben diesen Geist. Und der Geist, da ist nämlich, wie wir sehen oder lernen, unser Leben drin. Nämlich in 1. Mose, darum jetzt 1. Mose 2, da haucht Gott Geist in die Menschen hinein. Und das ist der Punkt, da fängt das Leben an. Das heißt, da wird es lebendig. 1. Mose 2 und hauchte Geist in sie hinein. Und genauso ist es mit unserem geistlichen Leben und mit unserem Geist. Wie beschreibt denn die Bibel unseren Zustand ohne Gott? Tot, sehr nüchtern. Und in Jakobus 2, Vers 26 lesen wir, der Leib ist ohne Geist tot. Und Jakobus ergänzt, so ist es auch mit dem Glauben ohne Werke. Aber wichtig ist, Leib ohne Geist ist tot. Und die Bibel sagt, wir waren tot. Und der Geist, das ist der Teil, der uns Leben spendet. Im Brief an die Epheser, im Kapitel 2, Vers 1, lesen wir, genau das nach. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Die Bibel sagt uns ziemlich klar, ohne Errettung, ohne diesen Geist, von dem Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 spricht, ohne diesen Geist sind wir tot. Tot in unseren Sünden und Vergehungen. Oder Übertretungen, wie es Luther hier übersetzt. Und dieser Tod, auch der ist nicht sichtbar. Wenn wir Leute anschauen ohne Jesus, dann können wir diesen Tod nicht sofort sehen. Wir sehen, wie der Mensch ausschaut, aber diesen Tod können wir nicht so deutlich sehen. Letztendlich wird jeder von uns vor Gott einmal stehen. Und dieser Tod, weil auch Menschen ohne Gott sind ziemlich lebendig, sie bewegen sich, sie atmen, ihr Herz schlägt im Normalfall. Aber was bedeutet das? Und zwar, die Bedeutung ist getrennt. Also Tod bedeutet in dem Zusammenhang Trennung. Getrennt, nämlich von Gott. Und das meint nämlich diese Beschreibung. Wir sind tot im geistlichen Sinne. Es ist kein Leben in uns ohne Jesus. Es ist kein Leben in Menschen ohne Christus. Sie sind getrennt. Weil so können wir das verstehen, um nochmal auf 1. Mose 2 zurückzukommen. 1. Mose 2, 1, Vers 17, da hat sie vielleicht so mancher gefragt, da steht, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und jetzt frage ich euch, soweit ihr die Bibel kennt, was war, nachdem Adam und Eva von dem Baum gegessen haben? Sind sie gestorben? Später, ja, aber sofort hat es geheißen, werden sie sterben. Und ich glaube, sie waren sofort, auch es war diese Trennung. Da war was dazwischen, nämlich die Sünde, die ist dazwischen. Und da war Trennung. Später sind sie auch dann leiblich gestorben, aber sie sind auch, bis dorthin war alles in Ordnung. Aber da sind sie auch geistlich gestorben. Sie waren getrennt, getrennt von Gott. Und so meint es auch die Bibel. Ab da dann, du hast es schon gesagt, Klaus, begann die Degeneration. Das heißt, sie sind dann wirklich auch leiblich gestorben. Und manche sind ja schon etwas älter, wie ich, bin ja noch ganz jung. Da merkt man so verschiedene Wehwehchen, Degeneration. Jeder von uns muss leiblich sterben. Das heißt, wenn jemand zu Gott kommt, so wie es in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, da ist er eine neue Kreatur, dann heißt es, wenn jemand diesen Zustand auch der Trennung erkennt, das muss ich zuerst einmal begreifen. Ich würde einmal behaupten, Adam und Eva damals war das überhaupt nicht klar, was passiert ist. Sie haben sehr schnell gemerkt, da passt was nicht. Aber diese Folgen, denke ich, konnten sie nicht abschätzen. Genauso wie wir. Oder erinnert mich, als ich noch nicht Christ war. Mir war das nicht klar. Ich habe gemerkt, da passt was nicht in meinem Leben. Aber wenn wir zum Herrn kommen, dann erkennen wir. Also dann sollten wir diesen Zustand, dass wir getrennt sind, dass wir tot sind, erkennen. Und auch unsere Sünden bekennen, vor allem die größte Sünde, dass wir ohne Gott leben, dass wir von Gott getrennt sind. Aber Gott ist gut. Gott ist gut und darum geht es auch bei unserer Identität. Wir lesen in Johannes 1, Vers 12, denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Nicht nur zu heißen, sondern zu sein. Und in Johannes 3, Vers 5 lesen wir, er gibt uns einen neuen menschlichen Geist bei der Wiedergeburt. Das ist die Begegnung mit Nikodemus, der fragt, wie soll denn das gehen? Ich kann nicht nochmal zurück. Und da erklärt ihm Jesus selbst, na, du musst von neuem geistlich, innerlich geboren werden. Du musst von deinem Zustand, von dem Tod, von der Trennung ins Leben. Und in Galater 4, Vers 6 lesen wir, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Gott hat buchstäblich praktisch seinen Geist in uns hineingelegt. Und wir haben ein neues Leben, eine neue Identität, eine neue Persönlichkeit von innen. Auch wenn wir äußerlich zunächst einmal genau dieselben sind. Und dann geht es richtig los. Wer denkt, als Christ ist es dann gelaufen, dann hast du es geschafft, dann hast du einen wesentlichen Teil, nämlich dieses Ja. Dieses Annehmen und Akzeptieren, ja, wo ist meine Identität gewesen und wo möchte ich mich hin? Gott gibt uns das Recht, bei ihm praktisch zu sein. Bürgerrecht im Himmel. Seine Söhne und Töchter zu sein. Und dann sind wir erst richtig beschäftigt und ich kann euch sagen, bin noch nicht ganz am Ende, nämlich das alles rauszufinden, was da im Geist passiert ist. Das heißt, danach zu leben. Und in dem Bewusstsein, so wie auch Paulus schreibt, uns immer wieder von innen verändern zu lassen. Wenn heute jemand hier ist auch, der das vielleicht das erste Mal oder neu machen möchte, dann ist ja dafür Gelegenheit. Weil Zum siegreichen Leben gehört immer wieder auch, ja, auch das anzuerkennen, wir sind ganz normal, also im Leben. Gott hat seinen Geist in uns hineingelegt, das heißt aber nicht, dass wir keine Sünden mehr tun. Immer wieder sind wir in diesem Zwiespalt, dass wir Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen. Dies, wie es Paulus so schreibt, das Gute, das er tun möchte, das schafft er nicht. Und wir sind beschäftigt damit, zu erkennen, wer wir sind. Ich möchte heute uns auch nochmal ermutigen. Ich möchte einfach einige Dinge euch vorlesen. Ich sage die Bibelstelle dazu. Und lasst es auf euch wirken und möchte euch ermutigen, das mitzunehmen. Wer ihr seid in Christus. Und dann, wenn vielleicht manches uns in unserem Alltag nicht mehr ganz so bewusst ist, uns daran zu erinnern. Wer das haben möchte, ist von nach Neil Anderson, was ich in Christus bin. Nämlich, ich glaube, im Laufe von unserem Leben als Christ kommt uns manchmal, kommen wir auch genauso ins Zweifeln, ja, wo sind wir jetzt, wenn es schwierig wird, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen. Und da möchte ich uns zusprechen, in Christus bin ich bedeutungsvoll. Matthäus 5, Vers 13. Ich bin Salz der Erde. Matthäus 5, Vers 14. Ich bin das Licht der Welt. Johannes 1, Vers 12. Ich bin ein Kind Gottes. Johannes 15, 1 bis 5. Ich bin eine Rebe am wahren Weinstock, ein Kanal seiner Liebe. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich bin ein Zeuge, eine Zeugin Jesu. 1. Korinther 3, Vers 16. Ich bin Gottes Tempel. Ich möchte euch auch noch ein paar Verse, ein paar Stellen zu. In Christus bin ich angenommen. Wie sehr sehnen sie manche, angenommen zu sein, akzeptiert. In Johannes 15, Vers 15 steht, ich bin Gottes Freund, Gottes Freundin. In Römer 5, Vers 1 steht, ich bin gerecht. 1. Korinther 6, Vers 17, ich hange dem Herrn an und bin ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6, Vers 20, ich bin teuer erkauft, ich gehöre Gott. 1. Korinther 12, Vers 27, ich bin ein Glied an Christi Leib. Und noch als drittes ein paar Verse zu, in Christus bin ich sicher. Wir sind sicher in Christus. Johannes 1, Vers 12 nochmal. Ich bin ein Kind Gottes. Römer 8, Vers 28. Ich weiß, dass alle Dinge zu meinem Besten dienen. In Römer 8, Vers 1. Ich bin frei von aller Beschuldigung. 2. Korinther 1, Vers 21. Ich bin von Gott festgemacht, gesalbt und versiegelt. Epheser 1, 13 bis 14. Ich bin mit dem Heiligen Geist versiegelt, dem Unterpfand meines Erbes. Wenn wir in die Woche gehen, dann glaube ich, ist gut, dass wir uns daran erinnern, womit wir uns identifizieren sollen, wo unsere Identität ist. Und ich glaube auch gerade, ich bin fest davon überzeugt, gerade in der Adventzeit, in der wir jetzt gehen, da ist es so eine kräftige und mächtige Botschaft, die wir wirklich haben. Für mich war das damals wirklich überzeugen damit, dass ich gesagt habe, ja, das in der Bibel, das ist wahr. Aber letztendlich auch hat mir beeindruckt, wo ich gesagt habe, wenn Christsein so ausschaut und wenn Christen freundliche, zuversichtliche Leute sind, dann möchte ich auch Christ sein. Und ich glaube, wir haben allen Grund, froh und zuversichtlich zu sein. Wer das haben möchte, kann gerne auf mich zukommen. Ich werde einen Weg finden, euch das zur Verfügung zu stellen. Amen. Neil Anderson, gell? Amen.